SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Im Konsumentenmagazin gibt es heute einmal mehr Kritik am Swisspass. Dass hier Reisedaten gesammelt werden, geht nicht, finden Datenschützer und Konsumentenschutz.
Das geht eigentlich weder die SBB noch sonst irgendjemand an. Das sind persönliche Daten, die niemand etwas angeben.
Die SBB will jetzt die Datensammlerei überdenken. Haben Sie sich schon mal digital entgiftet? Das kann man in sogenannten Offline-Ferien. Und muss ich für einen Arzttermin zahlen, den ich abgesagt habe? Antwort von unserer Rechtsexpertin, ein bisschen später hier im Espresso. Ich bin der Stefan Wüthrich, guten Morgen. Wo der Swisspass am 1. August letztes Jahr offiziell eingeführt worden ist, haben sich viele SBB-Kunden Sorgen gemacht wegen dem Datenschutz. Dass man ab sofort mit dem Swisspass theoretisch jede von unseren Bewegungen aufzeichnen könnte, das ist bei vielen gar nicht gut angekommen. Espresso hat dortmal Janine Biu, Chefin vom SBB Personenverkehr, mit diesen Sorgen konfrontiert und die hat abgewunken. Im System fix gespeichert sind nur Namen, Adresse und Geburtsdatum der Kunden.
Alle weiteren Daten, die erfasst werden, werden nach dieser Frist, wo man sie muss löschen, entsprechend wieder gelöscht. Das heisst, ob sie jetzt kontrolliert worden sind zwischen Zürich und Bern, das ist eine Zeit lang im System und nachher ist das nicht mehr relevant für uns.
Jetzt, ein paar Monate später, meldet sich der eidgenössische Datenschützer. Er hat die Datensammlerei beim Swisspass unter die Lupe genommen und sagt, das ist höchst problematisch. Divan Hafner.
Stören tut sich der interimistische Datenschützer, der Jean-Philippe Walter, ganz konkret an einer Datenbank, wo die SBB-Daten von der Pilet-Kontrolle speichert. Also Details wie zum Beispiel die Zeit der Kontrolle, Zugnummern, aber auch die Ausweisnummern des Passagiers. Völlig unnötig, kritisiert der Datenschützer.
Wir sind der Meinung, dass wenn jemand mit einem gültigen Abonnement fährt, da braucht man nicht noch zusätzlich Daten über ihn zu beschaffen und das noch aufzubewahren.
Der Jean-Philippe Walter kommt nach seiner Analyse auch zum Schluss, es gäbe keine gesetzlichen Grundlagen, dass die SBB die Daten darf sammeln und dann erst noch ganze 3 Monate speichern. Weil die Versuchung, dass die SBB die Daten plötzlich zum Beispiel für Werbezwecke missbraucht, die sind da.
Wenn die Daten schon vorhanden sind, gibt es immer ein Risiko, dass man das später sagt, die Daten sind schon da, dann können wir das auch für andere Zwecke, obwohl sie heute sagen, dass sie das nicht machen wollen. Aber das Risiko bleibt.
Der Datenschützer fordert darum von der SBB, dass sie die umstrittene Datenbank einstampfen und mit der Datensammlerei aufhören. Unterstützt wird der Jean-Philippe Walter von der Stiftung für Konsumentenschutz. Dass die SBB allein in den ersten 3 Monaten vom Swisspass mehr als 3 Millionen Datensätze gesammelt und gespeichert hat, ist der Präsidentin von der Stiftung für Konsumentenschutz, der Priska Bierer-Heimo, ein besonderer Dorn im Auge. Weil?
Auch wenn die SBB sagt, wir benutzen das noch nicht für irgendwelche Werbezwecke, aber das Risiko ist natürlich schon, dass Bewegungsprofile erstellt werden. Das heisst, wir weiss nachher ganz genau, wer zu welcher Zeit auf welcher Strecke unterwegs war. Und das geht eigentlich weder die SBB noch sonst irgendjemand an. Das sind persönliche Daten, die niemand etwas angeben.
Und Priska Bierer-Heimo ist darum der Meinung, die Swisspass-Daten müssen weg.
Die Daten werden auch gesammelt, ohne dass das in den Leuten bewusst ist. Und das geht nicht.
Die SBB sagt auf Anfrage von Espresso, man nehme die Forderungen des eidgenössischen Datenschützers sehr ernst. Der Mediensprecher Daniele Palecki.
Ja, es ist natürlich die Aufgabe des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, zu schauen, ist da juristisch alles korrekt gelaufen, darf die SBB überhaupt die Daten sammeln. Und er ist als Spezialist zum Schluss gekommen, dass man das nicht darf und entsprechend ernst müssen wir natürlich seine Empfehlungen nehmen.
Heisst, man schaut das Ganze jetzt zusammen mit dem Verband Öffentlicher Verkehr VÖV an. Eins sei aber klar. Sammeln tut die SBB die Daten als reinen Service am Kunden, sagt der SBB-Sprecher.
Der Hintergrund war, dass wir das sammeln, wenn zum Beispiel Reklamationen einkommen, wenn ein Kunde zu uns kommt nach 2 Monaten und sagt, hören Sie, ich bin dort ins Tessin gefahren, Ihre Leistung dort hat mir nicht gepasst, dann hat man können schauen, ist der Kunde tatsächlich dort gewesen, hat den Anspruch beispielsweise auf eine Rückerstattung und weil die meisten Leute nicht gerade innerhalb von Tagen, sondern vielleicht sogar teilweise erst nach Monaten kommen, haben wir das gebraucht, haben wir das wollen brauchen, um dann auch entsprechend gut können reagieren.
Ob das in Zukunft noch geht, ist offen. Der VÖV und die SBB nehmen auf die Forderung des Datenschützers bis Ende Februar Stellung.
Und in der Zwischenzeit können Sie schon mal Ihre Meinung sagen. Machen Sie mit bei unserer Online-Umfrage auf srf.ch/konsum und sagen Sie uns, was Sie davon halten, dass die SBB die Daten sammelt. srf.ch/konsum, rund 600 Leute haben schon mitgemacht und 3/4 davon haben keine Freude daran, dass ihre Reisedaten gesammelt werden. Sie hören Espressos Konsumentenmagazin auf SRF 1, es ist 19:08. Einfach mal abschalten und das wortwörtlich. Für das gibt es sogenannte Offline-Ferien. Das Konzept ist einfach, Smartphone, Tablet und Laptop bleiben daheim oder man hat schlicht und einfach keinen Empfang. Digital Detox, sagt man dem, also digitale Entgiftung. Ein Trend aus den USA, der jetzt auch bei uns angekommen ist. Das haben letztes Wochenende diverse Aussteller gezeigt an der Ferienmesse St. Gallen. Der Sascha Zürcher ist für uns vorbeigegangen.
Das Internet verspricht grenzenlose Freiheit. Doch spätestens, wenn man vor dem Schlafen noch den sozialen Medien gute Nacht wünscht und dann schon vor dem Aufstehen noch im Bett die neuesten Mails checkt, ist es mit dieser Freiheit nicht mehr weit her.
Das ist ein gravierendes Problem. Also für Privatpersonen, für Mitarbeiter im Arbeitsumfeld. Also man sieht sehr, sehr starke Veränderungen, nicht nur psychologisch, aber auch physiologisch, wie sich die Menschen verändern. Es gibt inzwischen alle möglichen Krankheitssymptome psychologischer Natur, die eigentlich mit diesem digitalen Overload assoziiert sind.
Sagt der Peter Vogel, er ist Professor an der Universität St. Gallen und beschäftigt sich mit dem Phänomen, dass viele Menschen im Alltag digital überlastet und überfordert sind. Profitieren von dem tun zum Beispiel Hotels, die völlig ab vom Schuss sind. Was vor ein paar Jahren vielleicht noch ein Nachteil war, können sie heute als Luxus anbieten. Ferien ohne Handyempfang. Ferien für Menschen, die meinen, sie kommen ohne soziale Medien, Internet und Smartphone nicht mehr zu Schlag. Aus Hotel Roselaui im Berner Oberland setzt auf sogenannte Offline-Ferien, erzählt Direktorin Christine Kirli. In ihrem Hotel sind wir in den Bergen weg von allem.
Ein bisschen vor vom Alltag und auch ein bisschen eben vor davon, dass überall immer etwas flimmert und immer etwas piepset und immer etwas irgendwie eine Aufmerksamkeit von einem verlangt, die man eigentlich im Moment gar nicht will.
In den USA sind Offline-Ferien, also eben Ferien ohne Smartphone, Tablet und Co., gross im Kommen. Aber auch in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland gibt es schon zig Hotels, die Zimmer anbieten, ohne Fernsehen und ohne Internetempfang. In Bayern hat der Hotelier Erwin Rückerl viele Gäste, die eine digitale Entgiftung wollen.
Leute, die sehr, sehr viel arbeiten, die wirklich mittendrin sind und eigentlich unentbehrlich sind. Und da ist es halt natürlich der große Vorteil, weil sie können dann tatsächlich abschalten, weil es funktioniert einfach nicht. Sie nehmen das als Auszeit. Also das ist ihr Rückzugsort und sagen, okay, das ist ein Platz, wo ich einfach mal abschalten kann.
Und genau das, einfach einmal abschalten, ist wichtig, sagt der Uni-Professor Peter Vogel. Wer ständig online ist, der gibt sich und seiner Gesundheit kein Gefallen. Nur das Abkoppeln von der digitalen Welt, das nicht erreichbar sein, müssen wir wieder lernen.
Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also das ist wirklich wie ein Entzug von einer anderen Droge, die Abhängigkeit eben nicht zum Telefon zu greifen. Da gibt es eben, wie gesagt, psychologische Syndrome wie das Phantom Vibration Syndrom, dass man das Handy in der Hosentasche hat und meint, es würde vibrieren und dann fast schon neurotisch ranfasst, um zu schauen, gab es jetzt eine SMS oder hat jemand meinen Facebook-Post geliked.
Wer also ständig sein Smartphone zückt, weil er meint, es hat gerade geläutet oder vibriert, für den wäre so eine Digital Detox, so eine digitale Entgiftung in Form von Offline-Ferien sicher keine schlechte Idee. Dass auch Hotels in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich auf die Karte setzen, ist für den Professor von der Uni St. Gallen, den Peter Vogel, eine gute Sache.
Die Digitalisierung der Welt findet statt. Ich denke, das kann man im Großen und Ganzen nicht umgehen. Das heißt, den Menschen bewusst eine Auszeit zu gönnen und Menschen, die es schwierig haben, sich davon zu lösen, so ein Angebot zu schaffen, finde ich nicht schlecht.
Günstig sind die Offline-Angebote allerdings nicht. Offline sein gilt in der heutigen Zeit quasi als Luxus. Die Leute gönnen sich Zeit, offline sein, hört man von den Hotelbesitzern immer wieder.
Ja, und wer sich das Geld sparen will, am besten also immer wieder mal Smartphone abschalten, Laptop runterfahren. So, und jetzt machen wir hier im Konsumentenmagazin einen Abstecher in die Welt von der Hypnose. Es gibt Leute, die finden Hypnosen etwas Unheimliches oder sogar Humbug. Andere lassen sich mit Hypnose gegen Schmerzen oder gegen Prüfungsangst behandeln. Die Espresso-Hörerin Tatjana Tasic hat sich für eine Hypnosesitzung angemeldet, ist jetzt aber alles andere als entspannt.
Espresso, Rechtsfrage. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner gibt Antwort.
Tatjana Tasic hat nämlich den Termin müssen absagen. Und zwar hat sie das mehr als 24 Stunden vorher gemacht.
Nun will mir die Therapeutin die Behandlung dennoch in Rechnung stellen. Sie sagt, Termine bei ihr müssten 48 Stunden vorher abgesagt werden. Ich habe Angst vor einer Betreibung, mag aber auch nicht für etwas bezahlen, wenn ich keine Leistung bezogen und rechtzeitig abgesagt habe.
Ich habe mit der Gabriela Baumgartner über den Fall geredet. Sie sagt, viele Leute haben das Gefühl, mindestens 24 Stunden vorher absagen sei die Regel. Gerade zum Beispiel bei einem Termin beim Doktor.
Die Frist mit diesen 24 Stunden die hat sich in der Praxis so eingebürgert. Vor allem beim Arzt, aber auch bei Spitälern oder bei Therapeuten oder auch bei Coiffeuren. Jetzt ist es aber so, dass die Frist, die 24 Stunden, die kann abgemacht werden zwischen einem Therapeuten und einem Patienten, wie die das genau wollen. Man kann 24 Stunden abmachen, man kann aber auch mehr oder weniger abmachen. Einfach eine gesetzliche Vorschrift, wie früh, dass man es absagen muss, das gibt es nicht.
Heisst also, jeder Arzt, jeder Therapeut kann das anders machen. Die Frage ist einfach, wie man als Patient weiss, was gilt.
Also in dieser Frage ist der Therapeut oder der Arzt in der Pflicht. Er muss mir sagen, vor der Behandlung, wann dass ich bei ihm einen Termin spätestens muss absagen. Jetzt bei der Espresso-Hörerin war es so, dass die Therapeutin im Nachhinein gesagt hat, bei ihr gelten 48 Stunden. Auf der Homepage steht das zwar drauf mit diesen 48 Stunden, aber Frau Tasic hat es mit dem Handy gebucht und tatsächlich auf der Handy-Version von dieser Homepage, dort steht nichts. Und darum ist es klar, es gilt das, was Frau Tasic gesehen hat, was sie bucht hat, es ist nicht gestanden. Und dann kann man sagen, mit den 24 Stunden, die sie vorhin abgesagt hat, langt das noch vorig.
Die Frau Tasic, Sie haben es gehört, hat Angst vor einer Betreibung und das sei auch verständlich, sagt Gabriela Baumgartner.
Ich verstehe die Angst vor einer Betreibung. So ein Eintrag, der kann wirklich lästig sein, auch wenn es nur um einen kleinen Betrag geht. Jetzt gerade, wenn man auf Wohnungssuche ist, ist es nicht so gut. Wenn jetzt aber die Therapeutin wirklich eine Betreibung einleiten würde, dann kann Frau Tasic Rechtsvorschlag erheben und dann müsse nachher die Therapeutin weitergehen und das wäre ein konkretes Gerichtsverfahren. Und ob sie das wird machen, das ist fraglich. Allein das Einleiten von der Betreibung kostet schon mindestens 20 Franken und das ist dann wirklich am Schluss zum Fenster rausgerührtes Geld.
Also im Fall von der Tatjana Tasic heisst jetzt mal abwarten, viel zu befürchten hat sie auf alle Fälle nicht. Wenn auch Sie eine Frage haben an Gabriela Baumgartner, srf.ch/konsum, dort einfach auf Ihre Rechtsfrage klicken und immer am Donnerstag tun wir hier im Espresso so eine Rechtsfrage beantworten.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.